Ja, als ich über diesen Gottesdienst nachdachte und gebetet habe, habe ich drei Worte aus Jesaja 43 bekommen für euch Täuflinge, aber nicht nur für euch, sondern auch für uns alle. Ich hatte eigentlich eine andere Predigt, die hatte ich auch schon so nahezu fertig. Und in der Nacht von Freitag auf Samstag dachte ich, ach nee, jetzt machst du doch eine Taufpredigt und unterbrichst deine Reihe. Aber es sind nicht nur Worte für unsere frischen Täuflinge, sondern für uns alle. Es sind Worte, die ursprünglich dem Volk Israel gesagt worden sind, als Zusage Gottes, dass das Gericht des Exils ein Ende hat, dass nochmal etwas anderes kommt, nämlich die Rückführung in das Land, die Freiheit vom Exil, der Wiederaufbau des Tempels und ein Neuanfang. Und man kann sich natürlich fragen, ist so ein alttestamentliches Wort, können wir das einfach so auf uns übertragen? Weil es ist ursprünglich ja an Israel adressiert. Aber ich denke, wir können das tun. Es ist uns erlaubt, zumal auch Jesus ganz oft alttestamentliche Worte nimmt, sie zitiert, er sagt, sie sind mit ihm erfüllt und dann interpretiert er sie nochmal auf einer tieferen Ebene. Und so tut es auch Paulus. Und wer im Moment gerade so die fortlaufende Bibellese aus den Losungen liest, gibt ja immer so zwei Texte darunter und das die fortlaufende ist im Moment Hebräerbrief. Und der Hebräerbrief tut es ständig. Er zitiert ständig aus dem Alten Testament und gibt dem nochmal eine tiefere Bedeutung und überträgt es auf unser Leben mit Christus. Und von daher ist das in seinem Sinne, diese Worte, die ich euch vorlese, die spielen auch in meiner eigenen Biografie eine Rolle. Ich habe 1972 zum ersten Mal vor einem Zeugen meine Schuld bekannt und Vergebung zugesprochen bekommen. Und da waren dann diese Worte, die mir derjenige zugesprochen hat, der so quasi mein Beichtvater war. Und da sind sie mir natürlich tief rein und seitdem begleiten sie mich. Sie stehen alle in Jesaja 43 und ich fange an mit den ersten Versen. So spricht der Herr, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das gilt euch. Das gilt uns. Wir können uns diese Worte einmal auf der Zunge zergehen lassen. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Er hat euch bei eurem Namen gerufen. Das heißt, er kennt euch, er kennt uns. Er kennt uns bei unserem Namen. Und wir haben seine Stimme gehört und wir haben geantwortet. Er hat euch erlöst, ausgelöst, freigekauft, rausgeholt aus den Verstrickungen eures Lebens. Er hat dafür einiges in Bewegung gesetzt. Damals bei der Befreiung Israels hat er ganze Weltreiche in Bewegung gesetzt, ganze Herrscherstrukturen. Später hat er noch mehr in Bewegung gesetzt. Den ganzen Kosmos hat er in Bewegung gesetzt. Denn er hat Jesus geschickt. Er hat Jesus geschickt, uns zu erlösen. Er hat ihn geschickt, Mensch zu werden. Er hat ihn geschickt, für uns zu leiden. Er hat ihn geschickt, für uns aufzuerstehen. Damals bei Israel ging es nur um die Rückkehr in ihr Land. Heute geht es um Leben und Tod. Ist uns das bewusst, was er in Bewegung gesetzt hat für uns? Es ist gewaltig. Er sagt uns aber auch, dass wir ihm gehören. Das könnte man jetzt auch als Drohung hören. Du gehörst mir. Aber es ist eine Zusage. Für uns ist es nicht automatisch so. Für das Volk Israel war es automatisch so, denn sie waren sein Eigentumsvolk. Sie gehörten ihm ob sie bewusst zustimmten oder nicht. Sie konnten letztlich nichts dagegen machen. Und es war durchaus auch für manche sehr herausfordernd, denn manche wollten gar nicht mit ihm leben. Aber das hatte er so beschlossen. Wir haben die Wahl. Wir können wählen. Wir können dem zustimmen und sagen, ja, ich möchte gerne zu dir gehören. Ja, ich möchte gerne Ja sagen dazu. Und wir können auch sagen, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte selbst mein Leben in die Hand nehmen. Wir haben die Wahl. Mit der Taufe und Lebensübergabe haben wir zugestimmt, dass wir ihm gehören wollen. Das heißt, dass nicht mehr wir bestimmen wollen über unser Leben, sondern er. Ich gehöre nicht mehr mir selbst, sondern Christus als dem Herrn, sagt Paulus. Wir können mit unserem Leben nicht mehr das machen, was wir wollen. Wir gehören ihm. Alles, was wir sind und haben, gehört ihm. Unsere Täuflinge haben auf dem Weg zur Taufe eine Predigt bekommen, wo es darum geht, unser Leben wie ein Haus sich vorzustellen mit verschiedenen Zimmern. Und da geht es darum, ist Jesus noch im Gästezimmer? Und ist er ab und zu Gast in unserem Leben? Oder haben wir ihm schon die Schlüssel ausgehändigt? Und wenn wir die Schlüssel aushändigen, dann heißt es gehört ihm das Haus. Und es wurde niemand getauft, der diese Schlüssel nicht ausgehändigt hat und nicht dem zugestimmt hat. Ja, Jesus, hier sind die Schlüssel, das ist dein Haus. Und ich bin in diesem Haus sozusagen bei dir zu Gast. Du sollst nicht nur zu Besuch sein. Und dann geht es in diesem Haus darum, jedes einzelne Zimmer zu sehen und Jesus hineinzulassen in jedes einzelne Zimmer und in diesen Zimmern aufräumen zu lassen, diese Zimmer zu reinigen und diese Zimmer so zu gestalten, wie er es gerne möchte. Und das gilt jetzt nicht nur für unsere Täuflinge, sondern das gilt für jeden von uns. Ist er schon in allen Zimmern drin gewesen? Hat er schon die Schlüssel für alle Zimmer? Also, oder stehen sie auf für ihn? Oder haben wir vielleicht doch noch irgendwo eine Abstellkammer, wo wir abgeschlossen haben und hoffen, dass er es nicht sieht? Oder ein Keller, wo noch einiges ist, was vermodert, wo wir noch ein paar Leichen liegen haben? Er möchte die entsorgen. Er möchte die entsorgen. Er möchte die Zimmer aufräumen dürfen und er möchte sie so gestalten dürfen, wie er möchte. Und so haben wir alle Täuflinge, und das machen wir immer bei jeder Taufe, zu einer Lebensbeichte eingeladen. Und wir sagen immer, je gründlicher wir vor der Taufe aufräumen, desto wirksamer wird das alles sein. Denn es geht ja nicht um Magie, es ist nicht ein magisches Geschehen, dieses ins Wasser geworfen werden oder ins Wasser getaucht werden. Das ist kein magisches Geschehen, es macht nicht auf einmal Schwupp und es ist alles anders, sondern es ist ja der Anfang eines Weges. Eines Weges, der nicht aufhört, solange wir auf dieser Erde sind. Und ja, wer noch nie die Schuld seines Lebens gebeichtet hat, herzliche Einladung, das zu tun. Wir brauchen dafür keinen Beichtstuhl, sondern wir brauchen nur einen Menschen, der das auch schon getan hat und dem wir vertrauen. Und er weiß, wie man Vergebung zuspricht. Das ist alles. Arthur hat letzten Sonntag eine schöne Konsequenz dessen gesagt, was es bedeutet, wenn ich sage, alles, was mir gehört, gehört Gott. Das hat zur Konsequenz, dass Gott dann sagt, und alles, was mir gehört, das gehört dir. Also wenn wir alles teilen mit ihm, teilt er alles mit uns. Es geht uns nicht gut, wenn wir aufteilen und sagen, Gott, das gebe ich dir und ich brauche dich auch als Hilfe für dies und jenes. Und es ist schön, dass ich dich habe, Gott, wunderbar. Und dass ich dich kenne als meinen Helfer, als meinen Heiler, als der, der mir Trost gibt. Aber das in meinem Leben, das will ich selbst bestimmen. Hier hast du mir nicht reinzureden. In meine Sexualität hast du mir nicht reinzureden. Gott, da bleib mal schön vorne. Oder in meine Finanzen hast du mir nicht reinzureden. Da bleib mal schön auf Abstand. Das ist meins. Oder wie ich meinem Ehepartner umgehe, das ist mal meins, da darfst du mir nicht reinreden. Er möchte alles. Alle Zimmer. Das Wohnzimmer, die Küche, das Schlafzimmer, das Arbeitszimmer, die Schublade mit dem Geld. Die alten Erinnerungen, wo vielleicht noch irgendwo was ist, wo wir sagen, da hat mir jemand so Unrecht getan und den kann ich nicht mehr ausstehen und da muss ich mich irgendwann noch dran rächen oder sonst was. Er will all diese Zimmer haben. Es ist anstrengender, nur ein halber Christ zu sein, wenn das überhaupt geht. Es ist eine Freude, ihn an alles ranzulassen und ein ganzer Christ zu sein. Je mehr wir uns ihm überlassen, desto mehr können wir all die Zusagen ergreifen, die er uns gegeben hat. Fürchte dich nicht, ist die erste Zusage. Und je mehr wir ihm alles überlassen, desto weniger müssen wir uns fürchten. Natürlich haben wir auch vor dem einen oder anderen Angst und das ist auch in Ordnung. Angst ist ja auch ein Schutzmechanismus. Aber es geht darum, dass wir nicht tiefer fallen können als in seine Hand. Nichts und niemand kann uns von seiner Liebe trennen, sagt Paulus. Die größte Angst ist die Angst vor dem Tod und die hat Jesus uns genommen oder er möchte sie uns nehmen. Das war jetzt gerade im Hebräerbrief, Hebräer 2. Ich finde, etwas Besseres gibt es nicht. Und je mehr wir uns ihm überlassen, desto mehr werden die Ängste in unserem Leben weichen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Vers 24, 25. Sagt Gott, aber mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Aber du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Ist uns das bewusst? Unsere Sünden machen Gott Arbeit. Er leidet daran, wenn wir sündigen. Er leidet daran, wie Eltern kleiner Kinder daran leiden, wenn die Kinder sich losreißen von ihrer Hand und wenn sie irgendwo hinlaufen, wo die Eltern ganz genau wissen, das schadet ihnen. Sünde schadet uns. Die 10 Gebote sind uns nicht gegeben, um uns zu gängeln und zu knechten, sondern sie sind gute Richtlinien für unser Leben. Letztens habe ich mich mal bei einer Geburtstagsfeier mit jemand unterhalten, der Atheist ist und der gesagt hat, die Gebote, das wäre doch überhaupt nichts. Und ich sagte, die Gebote sind wie und die Grundlage unserer Gesellschaft und einer guten menschlichen Gesellschaft. Und dann hat er das nicht glauben wollen. Und dann habe ich gesagt, so, okay, lassen Sie uns mal jedes Gebot im Einzelnen durchgehen. Und das haben wir dann gemacht. Das war ein wunderbares Gespräch. Und es war so, er konnte... Ja, sagte, ja, Sie haben recht, Sie haben recht. Und wir sind wirklich jedes Gebot durchgegangen. Das erste, das mochte er natürlich nicht, aber es ist okay. Also das ist dann seine Entscheidung, ob er diesem Gott folgt oder nicht. Ich bin der Herr, dein Gott. Das zweite, es geht auch um den Namen des Gottes, das konnte er auch nicht. Aber ab dem dritten, also der Feiertag tut uns gut, Es tut uns gut, wenn wir unsere Eltern ehren. Es tut uns gut, wenn wir die Ehe nicht brechen. Es tut uns gut, wenn wir nicht stehlen. Es tut uns gut, wenn wir nicht töten. Es tut uns gut, wenn wir nicht neidisch sind. Es tut uns gut, wenn wir nicht lügen oder, wie es da heißt, falsch Zeugnis reden. Jetzt habe ich sicher noch eins vergessen. Wisst ihr noch eins? Nicht begehren des Nächsten, was dem Nächsten gehört. Ich glaube, ich habe sie jetzt alle. Also das tut uns gut. Das ist nicht was, womit Gott uns knechten will. Das tut uns gut. Das sind richtig gute Dinge. Wenn wir alle in unserer Gesellschaft, in unserem Land uns daran halten würden, dann ging es uns gut. Und wenn wir es nicht tun, dann leidet Gott. Wenn er uns auf Abwägen sieht, dann leidet er. Und da es nicht reichte, dass er uns durch seine Propheten warnen ließ, was er zur Zeit des Alten Testaments gemacht hat. Er hat ja zur Zeit des Alten Testaments sein Volk gewarnt, ständig durch die Propheten, und sie haben nicht gehört, hat er Jesus geschickt. Hat er diese Wahnsinnsaktion gemacht, seinen Sohn zu schicken. Und Jesus hat wirklich gearbeitet für uns. Er hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen. Er ist Mensch geworden. Er hat gelitten für uns. Er hat die Liebe Gottes verkündet und ist immer abgelehnt worden. Manche sind ihm auch gefolgt, aber letztlich sind sie dann alle weggelaufen, bis auf ein paar ganz wenige. Er ist für uns ans Kreuz gegangen. Wir haben ihm echt Arbeit gemacht mit unseren Sünden. Und jede Sünde, die wir tun, tut ihm weh. Wir betrüben ihn und seinen Geist. Es ist nicht egal, wie wir leben. Es ist nicht egal. Doch er tilgt unsere Sünde, er löscht sie aus, er vergibt uns. Denn er möchte nicht, dass wir an unserer Sünde zugrunde gehen. Er will uns befreien. Er denkt nicht mehr an unsere Sünden. Er wirft sie ins Meer. Er hat das Lösegeld dafür bezahlt. Wir sind frei. Aber das ist nicht billig. Das ist nicht billig gewesen. Es hat ihm sein Leben gekostet. Er sagt nicht einfach, ach komm, heile, heile Gänschen, ist schon gut. Sondern er musste dafür sein Leben lassen. Sünde fordert Leben. Er nimmt uns ernst in dem, was wir getan haben und lädt uns ein, unsere Sünde zu bekennen. 1. Johannes 1, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und heilt von unserer Ungerechtigkeit. Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Und es gibt einen Psalm, den Psalm 32, da lesen wir, was es ist, wenn wir verschweigen. Wenn wir unsere Sünde verschweigen, dann wird in unserem Leben Mangel sein, dann wird, wie es dort heißt, unser Gebein verdorren, also in dieser alten Sprache. Das wird uns schaden. Nur die Wahrheit macht uns frei. Aber mir hast du Arbeit gemacht, mit deinen Sünden hast mir Mühe gemacht, mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünde nicht. Und Vers 18 und 19. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Das ist die Verheißung. Wenn wir ihn hineingelassen haben in unser Leben, ihm unsere Sünde bekannt haben, uns ihm zurückgegeben haben, können wir Neues erwarten. Er will uns neues Leben schenken. Er will unser Leben neu machen. Er will unser Leben auf ein festes Fundament stellen. Seht her, nun mache ich etwas Neues. Schon wächst es auf. Es ist schon da. Erkennt ihr es nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und ich gebe Wasserströme in der Einöde. Es ist schon noch ein Weg zu gehen. Ein Weg hier und da auch durch die Wüste. Unser Leben ist ja oft auch Wüste und trocken. Und es ist nicht so einfach, aber er macht uns einen Weg durch die Wüste. Und er gibt Wasser in trockenen Gegenden, wo wir sonst verdursten würden. Manche erwarten von der Taufe, dass sich von jetzt auf gleich alles verändert und sind dann sehr enttäuscht, wenn das nicht so ist. wenn ihr euch morgen genauso fühlt wie gestern. Und es kann sein. Ich habe bei meiner Taufe Wasser in die Nase gekriegt und das war sehr unangenehm. Also es war im Moment nicht die große Freude. Ich frage jetzt immer, nachdem mich so viele Fragen gestellt haben und die alle mit Ja beantworten müssen, sonst werden sie nicht getauft, frage ich dann immer noch zum Schluss, und willst du dir in die Nase zuhalten? Wenn ihr das wahrgenommen habt, manche haben dann so gemacht, also die haben zu den Tauffragen alle Ja gesagt und das war dann die Frage mit der Nase. Ja, es ist da schon noch ein Weg zu gehen. Die Taufe oder Lebenshingabe ist ein Anfang. Es ist ein Anfang und es gibt da noch Dürre, es gibt Wüste. Und Jesus will uns einen Weg dadurch führen. Und es gibt ja auch immer wieder Dürre und Wüste, wenn wir schon 10, 20, 30 Jahre mit ihm gehen. Natürlich, auch dann gibt es noch Wüstenzeiten. Aber dieser Weg ist leichter zu gehen, wenn wir an seiner Hand gehen, wenn wir an seiner Hand bleiben und wenn wir ihm nicht widerstreben, nicht an seiner Hand zerren und uns von seiner Hand losreißen. Dann wird es nämlich eher Dürre geben. Es kann uns immer wieder von ihm, kann uns immer wieder passieren, dass wir uns von ihm entfernen, wenn uns etwas nicht passt, was er uns sagt. Und dann sind wir wieder in der Wüste. Zum Beispiel, wenn er uns sagt, vergib dem Menschen, der dir gerade Unrecht getan hat und bitte du um Vergebung für das Unrecht, was du getan hast. Und wir sagen, nee, das möchte ich aber nicht. Ich will lieber auf meinem Recht beharren. Was kommt dann? Dürre. Oder wenn er sagt, lass meine Wahrheit in diesen Lebensbereich hinein, lass mein Licht da hinein, gib doch zu, dass du da ein Problem hast. Aber wir halten es lieber verborgen und sagen, nein, das möchte ich nicht. Tür abgeschlossen, Schlüssel rum. Was werden wir ernten? Dürre. Oder wenn er uns sagt, steh auf aus deiner Opferrolle, in dem du immer wieder der Gesellschaft oder deinen Eltern die Schuld gibst dafür, dass es dir so schlecht geht. Steh auf. Ich will, dass du lebst. Ich will, dass du dein Leben ergreifst. Und du sagst vielleicht, nee, will ich eigentlich nicht. Ich will lieber die Privilegien genießen, die ich so habe als Opfer, weil es sind immer welche da, die mir helfen. Und Jesus sagt, nein, so habe ich das nicht vorgesehen. Ich möchte, dass du dein Leben ergreifst, dass du erwachsen wirst, dass du das tust, was ich für dich vorgesehen habe. Auch wenn das etwas unbequemer ist. Oder wenn er uns sagt, niemand kann zwei Herren dienen, entweder du dienst mir oder dem Mammon. Und wir sagen, nee, aber über mein Geld bestimme ich selbst. Was ich damit mache, damit hast du nichts zu tun, Gott. Oder wenn er uns sagt, segne deine Feinde, auch deinen Nachbarn, der dich letztens so unfreundlich angeraunzt hat. Und du denkst, nee, ich möchte da lieber, viel lieber unfreundlich zurückraunzen und ich werde den jetzt das nächste halbe Jahr nicht grüßen. Ist nicht das, was er will. Vergib deinem Nachbarn. Segne deine Feinde. Tu wohl denen, die dich hassen. Stell ihm mal einen Kuchen hin. Also wenn uns das nicht passt, was er uns sagt, werden wir immer wieder in der Wüste landen. Dann werden wir immer wieder auf dem Trockenen sitzen. Dann wird es uns schlecht gehen und wir verlieren unsere Freiheit wieder. Taufe ist ein Anfang. Aber da ist etwas Neues. Seht es doch. Es wächst etwas Neues auf. Was ist es? Gott wird auf die Sünde, die wir ihm bekannt haben, nicht zurückkommen. Er hat sie ausgelöscht. Und auch die uns unbekannte Sünde, wenn wir dann von Herzen umgekehrt sind. Nicht die verschwiegene Sünde, Er gibt uns seinen Geist und neue Kraft. Er lebt in uns durch seinen Geist. Wir leben auf Du und Du mit ihm. Wir sind nie mehr allein. Er fängt uns auf, wenn wir fallen. Wenn wir sterben, nimmt er uns auf in sein Reich. Er gibt uns einen neuen Sinn und ein neues Ziel. Er wird uns nicht fallen lassen. Und wenn wir untreu sind, ist er treu. Seine Tür ist immer offen. Er steht zu uns. Darum fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Danke, Jesus, dass das stimmt. Für alle, die das ergreifen, für alle, die Ja dazu sagen. Und die meisten von uns haben Ja dazu gesagt und die anderen, die das noch nicht getan haben, weil sie es vielleicht noch nie gehört haben oder weil sie bisher nicht wollten, die lädst du ein. Und du stehst da als barmherziger Vater und lädst uns ein. Ich danke dir, dass du unsere Namen kennst. Und ich danke dir, dass wir deine Stimme gehört haben, um dir zu antworten auf deinen Ruf. Ich danke dir, dass du deine Hand auf unser Leben gelegt hast und dass es gut ist, wenn wir den Schlüssel dir übergeben und wenn du unser Haus, das dir gehört, so gestaltest, wie du es möchtest. Ich danke dir, Jesus, dass du die Arbeit auf dich genommen hast für unsere Sünde. Und ich danke dir, Jesus, dass es Neues gibt, neue Anfänge und dass das Neue schon aufwächst. Vielen Dank, Jesus. Wir loben dich, wir ehren dich und wir danken dir für all das, was du uns geschenkt hast und mit uns vorhast. Dir sei Ehre. Amen.